Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, dreißig. Zahlen geben mir manchmal Sicherheit, um zu wissen, wo ich eigentlich bin. 24% Luftfeuchtigkeit hier im Studio, 25 Grad Celsius Temperatur und 30, das war das Datum. Heute ist Dienstag, der letzte Tag im Monat Juni 2026 und ich begrüße euch zu einem neuen Unterdessen auf Radio Frei. Wir befinden uns in dieser Stadt in dieser Woche in mehreren Hinsichten in irgendwie außergewöhnlichen Situationen. Auch bei uns im Programm geht es die Woche nochmal viel um das, was am Wochenende passiert, auch in den nächsten 2 Stunden. Aber nur indirekt. Denn über ein mögliches Verbot der Alternative für Deutschland bzw. ein Verfahren, was das untersuchen soll, geht die Diskussion schon länger. Und es ist in den letzten Tagen auf unterschiedlichen Ebenen Bewegung in die Situation gekommen. Vielleicht habt ihr von dem Gutachten gehört, was veröffentlicht wurde. Aber es gab auch Bewegungen im Landtag, denn die Fraktion Die Linke in Thüringen hat dort einen Antrag gestellt darauf, dass der Landtag sich mit der Frage beschäftigen soll, ob so ein Verfahren zur Prüfung eines Parteiverbots vielleicht angeleiert werden soll. Und tatsächlich ist ein erster Schritt getan. Und was genau und was so ein Verbot eigentlich bedeutet oder überhaupt erstmal der Weg dahin und all das, darüber gab es eine Veranstaltung und einen Auszug davon hören wir in dieser Sendung. Außerdem gibt es eine neue Folge in der kleinen Sendereihe Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945. Heute gucken wir nach Gotha. Kulturfragment auch am Start und Musik und Veranstaltungshinweise und ein Blick in die Geschichte. Also die nächsten 2 Stunden ein buntes Potpourri. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage nochmal ein kräftiges Hallo und herzlich willkommen hier im Unterdessen auf Radio Frei. Heute ist der 30. Juni und wie an jedem Tag im Jahr hat irgendwer an diesem Tag Geburtstag. Ich glaube, es natürlich gibt es keinen Tag, an dem nicht irgendjemand Geburtstag hat. Und von den meisten Menschen wissen wir nicht, weil wir sie nicht kennen und weil sie auch nicht im Internet stehen. Aber es gibt dann die, die eben doch da drin stehen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen berühmte Persönlichkeiten sind. Und wenn man sich da so durchscrollt, dann gibt es manchmal irgendwie eine illustre Mischung. Und wenn ich auf den 30. Juni schaue, dann sehe ich, dass zum einen an einem solchen 30. Juni Walter Ulbricht geboren wurde, erster Sekretär des Zentralkomitees der SED und Staatsratsvorsitzender der DDR. Die Lebensälteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern oder zumindest der Name, der dürfte den meisten bekannt sein. 1893 wurde er geboren. Einige Zeit später, fast 100 Jahre später, 80, Julie C., eine deutsche Juristin und Schriftstellerin, schreibt, wie ich persönlich finde, sehr gut lesbare und nachdenkenswerte Bücher. 1974 ist sie geboren. Ich hätte mir noch dazu schreiben sollen, wie alt sie heute wird, weil ich, das könnt ihr euch mal selber jetzt ausrechnen. Und jemand, der leider heute nicht mehr älter wird, weil er schon gestorben ist, ist Otto Sander. 1941 wurde er am 30. Juni geboren, vor allem als Schauspieler bekannt. Und immer wenn ich den Namen Otto Sander höre, höre ich in meinem Kopf oder denke ich an ein Projekt, was ich sehr beeindruckend finde, das Rilke-Projekt. Da wurden Texte von Rainer Maria Rilke vertont und auch Otto Sander hat mitgemacht und einen sowieso schon beeindruckenden Text nochmal anders beeindruckend vertont, gesprochen, performt, wie auch immer. Und das hören wir jetzt zum Geburtstag von Otto Sander, der Panther.
Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Thank you.
Musik aus Berlin. Santi und Tutsche waren das hier und ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber in meiner Musikauswahl für heute ist relativ viel Elektronisches drin. Liegt es am Algorithmus? Liegt es daran, was mir in dem Moment, als ich die Liste zusammenstellte, gerade gefallen hat? Ich weiß es nicht. Aber ein paar andere Dinge zwischendurch haben es durchaus auch hineingefunden. Zum Beispiel das nächste Lied, das ist ein anderem Genre entsprungen und damit ist mir doch noch ein Geburtstagskind, wie es immer so schön heißt, auch wenn die Leute eigentlich schon erwachsen sind, ein Geburtstagsmensch hier hinzugekommen, denn heute hat Felix Kummer Geburtstag, ein Sänger und Rapper, der Musik macht. 1989 wurde er geboren und feiert heute vielleicht mit Leuten genau dieses Event. Und wir hören deswegen jetzt hier einen Song von ihm, der letzte Song, unterstützt von Fred Raabe, und sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an ihn, aber auch an alle von euch, die vielleicht heute Geburtstag haben oder jemanden kennen.
Yeah. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen Seiten oder dem Dagegensein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits. Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würd dir eigentlich gern sagen:
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen. Aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
Und wär mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen: Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen für Songs in diesen Zeiten. Aber glaub an dich, geh deinen Weg, schaff ich einfach nicht zu schreiben. Tut mir leid, keine Sätze, die dich aufmuntern zum Schluss. Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen:
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
Alles wird gut!
Musik von Kummer.
Radio frei.
Es gibt wahrscheinlich niemanden, der die gerade zuhört und es nicht mitbekommen hat. In wenigen Tagen ist AfD-Parteitag, und zwar hier in Erfurt. Und es gibt vor allem einen riesengroßen Protest, der vorbereitet wird. Man könnte sagen, warum eigentlich? Ist doch nur ein Parteitag, es ist eine zugelassene Partei. Aber genau darin sehen viele von den Leuten, die auf die Straße gehen, das Problem. Sie sagen, es ist eben keine Partei wie jede andere. Und manche fordern sogar ein Verbot, beziehungsweise erstmal die Prüfung eines solchen Verbots. Ich habe seit einigen Wochen in meiner kleinen Notizsammlung von Themen, die ich hier im Radio mal aufgreifen will, schon lange genau diesen Punkt. Denn ich habe gelesen, dass die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag einen ersten Erfolg erzielt hat auf dem Weg zu einer solchen Prüfung. Also auf dem Weg hin damit, dass sich der Landtag damit beschäftigt. Ihr merkt, ich komme jetzt schon ins Stolpern und deswegen lasse ich das Katharina König-Preuß selbst erklären. Denn letzte Woche am Dienstag, am 23. Juni, gab es eine Veranstaltung dazu in der Franz-Mehlhose. Und was bisher geschah, das berichtet jetzt die Fraktionssprecherin für Antifaschismus, eben Katharina König-Preuß, die letzte Woche bei der Veranstaltung dabei war, diese moderiert hat.
Wir haben im letzten Jahr diesen Antrag auf Einleitung eines Verbotsverfahrens im Thüringer Landtag eingereicht. Und es ist uns, ich glaube, so ganz verstehen wir das selber bis heute noch nicht, gelungen, eine mündliche und schriftliche Anhörung im Thüringer Landtag über den Justizausschuss durchzusetzen. Das ist deswegen, da denkt man erst, meine Güte, ja, warum, was ist daran? Das Spannende ist, alle, die in Thüringen sind, wissen, dass die Verhältnisse nicht unbedingt pro Linke gerade ausgerichtet sind. Und das Zweite, es ist das erste Mal, dass in einem deutschen Parlament über Optionen, Möglichkeiten, Gründe, Argumente für, aber auch gegen ein mögliches AfD-Verbotsverfahren gesprochen wird. Und dazu unterschiedlichste VerfassungsrechtlerInnen, aber auch ExpertInnen, auch aus der Zivilgesellschaft angehört werden. Du bist einer davon, der mitbenannt wurde und da sozusagen auch mit Stellung nehmen wird. Und wir sind an dem Punkt, dass wir jetzt letzte Woche Mittwoch beschlossen haben, am 30. September 14 Uhr. Wir haben gehofft, es geht etwas eher los. 14 Uhr beziehungsweise 14:30 Uhr dann im öffentlichen Teil wird diese Anhörung stattfinden. Open End. Alle, die Interesse haben, teilzunehmen. Irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen wird die Anmeldeplattform geöffnet sein. Und man kann dann auch mit zuhören, mit zuschauen, sich selber fit machen und vor allem, ich glaube, das ist das Relevante, versuchen, Kontakt aufzunehmen zu Abgeordneten der SPD, der CDU, Dankeschön, des BSW, um diesen Antrag dann auch positiv abzustimmen. Weil nur mit der positiven Abstimmung geht es in den nächsten Schritt über, nämlich dass die Thüringer Landesregierung beauftragt wird, im Bundesrat entsprechend tätig zu werden. Und dann im Bundesrat ist natürlich die Frage, wer schließt sich dem Ganzen an und kommt es zu einem solchen Verfahren?
Soweit Katharina König-Preuß von der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag und den Experten, den sie da gerade auch mit du angesprochen hat. Das ist Jean-Jo Jun. Er ist Jurist, war ebenfalls bei der Veranstaltung in der Franz-Mehlhuse. Unter der Überschrift AfD-Verbot jetzt, warum ein Verbot der AfD sinnvoll und möglich ist und was wir in Thüringen dafür tun. Unter dieser Überschrift wurde für den Abend des 23. Juni eingeladen. Es wurden bei dieser Veranstaltung Fragen geklärt, wie? Welche Voraussetzungen hat so ein Verbot nach Artikel 21 Grundgesetz? Welche Rolle spielen Programmatik, öffentliche Äußerungen, Landesverbände, Führungspersonen und so? Warum ist die politische Stärke der AfD kein Argument gegen ein Verfahren? Oder auch, was bedeutet wehrhafte Demokratie konkret für Thüringen und was können wir alle tun? Wir hören jetzt hier einen Teil der Veranstaltungen und in Gänze, wenn auch leider dann ohne Part des Publikums, aber noch quasi ein Gespräch mit Katharina König-Preuß im Anschluss, gibt es morgen am Mittwoch 13 Uhr hier im Programm oder heimlich sage ich euch, online auf unserer Homepage ist es auch schon. Aber hier quasi jetzt im Unterdessen einen Auszug, denn der Gast, der Jurist hat, wie ich finde, es relativ anschaulich erklärt, was da eigentlich worum es da eigentlich geht. Wir starten mit dem ersten von drei Teilen. Und in dem geht es tatsächlich erstmal um grundsätzliche Dinge.
Ich bin Jurist, ich bin nebenberuflich Verfassungsrichter beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in Bayern. Also wie heißt das? Bayerischer Verfassungsgerichtshof, so rum heißt es. Und ich befasse mich sehr intensiv mit dem Thema Rechtsradikalismus und Verbotsverfahren. Und die Frage ist immer, wie würde denn ein so ein Verbotsverfahren ausgehen? Das ist so etwas, was einem vor allem Unionspolitiker fragen. Unionspolitiker, echte Demokraten, die eigentlich die AfD nicht mögen, aber trotzdem wahnsinnig Angst davor haben, diesen Schritt zu gehen, diesen Antrag zu stellen. Und viele von denen sagen, am liebsten würde ich es nur dann machen, wenn ich ganz, ganz sicher weiß, dass das in einem Verbot endet, weil alles andere wäre ja nur eine Stärkung der AfD und ganz schlimm, dann würde man nur noch die AfD wählen. Und an der Stelle vertrete ich eine Position, da kann man folgen oder auch nicht. Ich glaube nämlich, dass ein AfD-Verbotsverfahren ein Gewinn für die Demokratie ist, ganz gleich, wie es ausgeht. Und mit ganz gleich meine ich, sogar wenn das Bundesverfassungsgericht am Schluss zum Ergebnis kommt, dass die AfD zum Zeitpunkt der Entscheidung eine demokratische Partei geworden sein sollte, also das, was zu dem Zeitpunkt die AfD sein sollte, dann ist das auch ein Gewinn der Demokratie. Ich plädiere dafür, keine Angst zu haben für das Verbotsverfahren. Aber wir gehen gleich mal durch, wie so ein Verfahren ablaufen würde. Aber fangen wir erstmal mit dem Jura an, solange wir noch frisch sind. Also, Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz sieht also das Parteiverbotsverfahren vor. Und es besagt, dass die Partei verfassungsfeindlich, verfassungswidrig ist, die darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das sind drei Punkte. Drei Punkte, die man sich merken muss. Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip. Und wichtig an der Stelle, man braucht nur einen dieser drei Punkte. Nur einen dieser drei Punkte zu beseitigen wollen, reicht aus, um verfassungswidrig zu sein. Das ist deswegen wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, okay, die AfD ist voll gegen Menschenwürde, aber nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip. Also wenn wir das Rechtsstaatsprinzip nicht auch noch gesichert haben, dann ist das Gutachten vom Bundesverfassungsschutz nicht ausreichend. Das ist Unsinn. Das Bundesverfassungsgericht hat in den NPD-Entscheidungen klargestellt, es braucht nur einen dieser Punkte. Aber die Hürde ist gleichwohl hoch. Also Verfassungsfeindlichkeit, indem man die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will. Nummer zwei ist ein Punkt, wo es auch viele Missverständnisse gibt, nämlich darauf ausgehen, planmäßig, aber nicht gewalttätig, diese FDGO zu beseitigen. Und da gibt es das Missverständnis, dass manche Leute glauben, das muss gewalttätig sein. Also manche sagen, ja, aber die AfD setzt ja keine Gewalt ein und macht das nicht im Rahmen von Straftaten. Also wenn die das mit Straftaten machen würden und mit Gewalt, dann wäre ich dabei. Aber das tut die ja nicht. Und auch da wieder, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wer so einen Unsinn in die Welt setzt. Das sind Minister. Das sind Leute, die es eigentlich besser wissen, Innen- und Justizminister, die diese Gerüchte in die Welt streuen, um vielleicht, warum auch immer, Zweifel an den Erfolgsaussichten des Verbotsverfahrens zu säen, die angebracht sind. Ein Verbotsverfahren ist nicht leicht, aber es scheitert nicht daran, dass der Gewaltbegriff nicht bejaht wird und es scheitert auch nicht daran, dass eine strafbare Handlung gegeben sein muss. Denn die Argumentation an der Stelle lautet immer, aber das, was die machen, ist doch alles nicht strafbar, wie kann das zu einem Verbotsverfahren führen? Und richtig, das ist zwar eine extrem starke Sanktion, so ein Verbotsverfahren und tatsächlich ein Parteiverbot, aber man kann da hinkommen, ohne eine einzige Straftat zu begehen. Das ist ja auch der Gag an der Sache. Das hier ist nicht das Strafgesetzbuch, sondern unser Grundgesetz. Also, das zweite Kriterium ist, darauf ausgehen, so steht es im Grundgesetz, die FDGO zu beseitigen. Und was wir dafür brauchen, ist ein planmäßiges Vorgehen. Planmäßig, nicht gewalttätig. Planmäßig bedeutet, dass es von einem Konzept getragen sein muss. Das muss nicht aufgeschrieben sein in der PowerPoint mit der Pyramide, wie es die FDP gemacht hat. Aber es muss ein bisschen mehr sein als nur erratische einzelne Äußerungen, die spontan von einem Irrlicht gekommen sind. Planmäßigkeit bedeutet, dass es über eine gewisse Zeit hinweg konstant immer wieder die gleichen Narrative gibt. Und ich glaube, wenn ihr so in eurem inneren Prüfungsschema ablaufen lasst, könnt ihr euch was darunter vorstellen, wie bestimmte Themen, die wir jetzt im Thema Menschenrechte, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip identifiziert haben, planmäßig umgesetzt werden sollen. Ja, und dann gibt es noch die Potentialität. Die Potentialität bedeutet, dass eine Partei wenigstens die Aussicht darauf haben muss, vielleicht hier und da mal ein Mandat in einem Parlament zu erreichen. Das ist jetzt nicht ernsthaft ein Problem. Wir bringen das nur deswegen auf, weil die NPD daran gescheitert war. Im letzten NPD-Verfahren, im zweiten NPD-Verfahren, scheiterte das Verbotsverfahren daran, weil die NPD damals schon so unbedeutend war und nicht in der Lage war, nennenswerte Chancen darauf zu haben, in einem Landtag einzuziehen. Das spielt keine Rolle, aber man muss es trotzdem wissen, weil die Leute kommen, ah, aber NPD ist ja auch gescheitert, erinnert ihr euch. NPD-Verbotsverfahren sind gescheitert. Nummer eins wegen der vielen V-Leute und Nummer zwei wegen der fehlenden Potentialität. Die Potentialität könnte man auch als eine Verhältnismäßigkeitsprüfung betrachten. Und jetzt wird es ein bisschen juristisch, das kommen dann die Leute, die sagen, ja, aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einen zusätzlichen Prüfungspunkt, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Man darf nicht einfach so eine Partei verbieten, sondern das muss schon irgendwie abgewogen werden. Diese Abwägung gibt es nicht in der Form, sondern das ist die Potentialitätsprüfung. Man macht das nur mit einer Partei, die tatsächlich auch die Chance hat, das, was sie plant, auch umzusetzen. Kein Thema für die AfD. Lass uns fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Gehen wir wieder zurück zu den drei Kriterien. Und jetzt kann ich euch ein bisschen einen Überblick dazu geben, was so in der Vergangenheit an gerichtlichen Entscheidungen gekommen ist. Und vor allem, wir müssen sprechen über das Verwaltungsgericht Köln. Das ist die letzte Entscheidung, die erste Entscheidung, die das IAFD gewonnen hat. Ja, schmerzhafte Entscheidung. Denn ansonsten sah es so aus, als hätten wir so einen Durchmarsch. Ständig wird die AfD neu eingestuft, immer weiter hochgestuft in den verschiedenen Bundesländern. Sie klagt jedes Mal dagegen und verliert jedes Mal. Aber bei der letzten Einstufung gesichert Rechtsextremen des Bundesverfassungsschutzes hat sie in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln gewonnen. Und das war der Punkt, wo auf der Bundesebene auf einmal die Diskussion echt zäh wurde. Das war die Situation, wo viele Unionsabgeordnete eigentlich gesagt haben, okay, wenn das VG Köln das entscheidet, dann bin ich auch dabei, dann würde ich mich wenigstens enthalten. Denn im Bundestag braucht man nur eine relative Mehrheit, keine Kanzlermehrheit. Jetzt kann man sich ausrechnen, was für Parteien gibt es da, sind ja nicht mehr so viele. Wer stimmt auf jeden Fall dazu? Linke, Grüne, SPD. Das ist an sich noch keine Mehrheit. Es müsste nur ausreichende Enthaltungen aus der Union geben und das Ding würde durchgehen beim Bundestag. Es gibt drei Organe, die ein Verbotsverfahren in Gang bringen können. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung. Bisher hat man immer gedacht, am ehesten wird es der Bundestag sein. In der letzten Bundeslegislaturperiode gab es ja aus den Reihen der Union mit Wanderwitz einen Vorstoß, dem sich natürlich die andere Abgeordnete angeschlossen hatten, die mittlerweile teilweise auch noch im Bundestag da sind. Aber jetzt sieht es mehr und mehr so aus, als hätte der Bundesrat eine ernsthafte Chance, das Ding auf den Weg zu bringen, weil mehr und mehr auch unionsgeführte Bundesländer dem ganzen Vorhaben positiv gegenüberstehen, was einigermaßen erstaunlich ist. Und es gibt verrückte Ideen, wie zum Beispiel von der Feloa Badenberg, das ist die Justizsenatorin in Berlin, die sagt, Leute, wenn ihr alle Angst habt vor dem großen Verbotsverfahren, wie wäre es, wenn wir so ein kleines machen? Wie wäre es, wir beziehen den Verbotsantrag nur auf die Landesverbände, die schon gesichert rechtsextrem eingestuft worden sind, wie Thüringen zum Beispiel. Und da gibt es dann die Bedenkenträger, die sagen, ja, aber Moment mal, das Gesetz sieht zwar vor, dass das Bundesverfassungsgericht das als Ergebnis auswerfen kann, aber kann man das auch so beantragen? Da sagen manche Juristen, nee, man kann nur einen ganzen Parteiverbotsantrag stellen und dann kann halt ein Teilverbot rauskommen, aber man kann es nicht selbst beantragen. Ehrlich gesagt, Leute, das ist wurscht. Weil, wenn Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung einen solchen Antrag stellen würde, hallo, bitte, liebes Bundesverfassungsgericht, prüfe mal die AfD, aber wir möchten, dass ihr nur die, sofern das Ergebnis sein sollte, Ostlandesverbände und vielleicht Bayern, sind noch nicht eingestuft, aber die stehen den Thüringern nicht nach. Ich wohne da. Nur die sollen verboten werden. Und wenn dann das Bundesverfassungsgericht sagt, Freundchen, das kann man so nicht machen, das Gesetz sieht das nicht vor, wollt ihr nicht bitte eure Beschränkung aufheben und es erstrecken auf die ganze Partei? Und dann würde man sagen, oh, okay, wenn es so ist, dann prüft halt die ganze Partei. Wir haben es ja versucht. Bisschen pragmatisch gesehen, darauf lief es auch hinaus. Das ist der Grund, warum ich diese Krücke mit dem Teilverbotsverfahren nicht schlimm finde. Ich finde, man könnte den Antrag auch gleich so stellen, wie er in der Verfassung vorgesehen ist. Aber wenn es das braucht, um die Zustimmung der Union zu bekommen, mei, gut, dann macht man das halt.
Soweit der Jurist Jean Joyun bei einer Veranstaltung zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren letzte Woche in der Franz-Mehl-Hose. Im Weiteren geht er dann auf die inhaltlichen Gründe ein, also die, die er zu Beginn schon mal kurz genannt hat. Wir machen allerdings hier jetzt eine kurze Pause und verbringen die mit, wie ich finde, sehr schönen Klarinettenklängen von David Orlowski. Thank you.
Gehen wir ein bisschen rein in die Argumente. Die drei Säulen, ihr erinnert euch, Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatprinzip. Ich bin nicht ganz sicher, ob das die Kampflinien seid, an denen die Diskussionen stattfinden, aber wir gehen sie trotzdem durch, denn in der Vergangenheit war es meistens so, dass die Menschenwürdeverletzung im Grunde unstreitig war. Demokratieprinzip, vielleicht, und Rechtsstaatsprinzip, da wird es dünn. Obwohl man immer wieder sagt, ja, aber das, was sie da im Thüringer Landtag gemacht haben, das ist doch eine ganz klare Verletzung von Demokratie und Rechtsstaatsprinzip. Nur weil wir glauben, dass das abartig schlimm ist, was die AfD macht, heißt es natürlich nicht unbedingt, dass die Richter des Bundesverfassungsgerichts das auch so sehen. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Also Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Klingt gut, klingt plausibel, haben wir oft gehört. Aber was bedeutet das eigentlich und warum kann eine Partei gegen die Menschenwürde verstoßen? Die Menschenwürde ist nicht positiv definiert, sondern eher negatorisch dadurch, dass man weiß, wann sie verletzt ist. Boah, das haben sich Juristen ausgedacht. Die Menschenwürde gilt, und das ist jetzt leicht, für alle Menschen gleich. Die Menschenwürde ist diskriminierungsfrei. Und in dem Moment, wo ich eine Politik betreibe, die Menschen diskriminiert unterscheidet, nach Herkunft oder Orientierung oder politischer Gesinnung und daran existenzielle Fragen knüpfe, dann verstoße ich gegen die Menschenwürde. Wenn ich zum Beispiel sage, dass Menschen nicht das Recht haben, am Leben teilzuhaben, und das ist ein bisschen mehr als Bett, Brot, Seife, und ich das Kriterium für die Unterscheidung an der Ethnie festmache, dann verstoße ich gegen die Menschenwürde. Wenn ich sage, dass Menschen nicht das Existenzminimum, was sie brauchen, und Leute, zum Existenzminimum gehört mehr als ein Stück Seife, aber das brauche ich, glaube ich, in diesem Raum niemand erklären. Die AfD läuft immer wieder in Konflikt mit der Menschenwürde, weil sie die Unterscheidung von Menschen vornehmen will nach ihrer Herkunft. Und besonders schwierig wird es für Sie bei Staatsbürgern. Ich bin Deutscher, ich war mal Koreaner, ich bin deutscher Staatsbürger, keine Doppelstaatsbürgerschaft gibt es, da gab es da zu meiner Zeit nicht. Und wenn es nach der AfD geht, beziehungsweise wenn man die Remigrationskonzepte von Sellner denen zuzurechnen, dann bin ich die Zielgruppe, die aus dem Land bitte entfernt werden soll. Das kann 10, 20 Jahre dauern, es kann auch sein, dass es erst meine Kinder oder deren Enkel trifft, aber irgendwann müssen die raus, weil die sind keine richtigen Deutschen. Der Pass bestimmt nicht, wer Deutscher ist, sondern das deutsche Volk bestimmt sich nach der Herkunft. Die Autochtonen, dafür reicht es nicht aus, 30, 40, 50 Jahre im Land zu sein, sondern da muss man auf Hölderlin und Beethoven und Bach zurückgehen, um wirklich echter Deutscher zu sein. Mal sehen, wer das alles in seinem Stammbaum nachweisen kann. Das ist dieser völkische Begriff. Und wir sehen, dass die AfD etwas höher hängt als unsere Verfassung, nämlich den Volksbegriff, den ethnischen Volksbegriff. Zwar definiert das Grundgesetz den Volksbegriff, aber es gibt Leute in der AfD, die sagen, das zählt nicht. Die Verfassung ist letztendlich etwas, was wir ja auch abändern können. Und wir sind gegen diese Verfassung, wir sind Feinde dieser Verfassung. Nee, so offensichtlich sagen sie es natürlich nicht, aber es kommt quasi raus, dieses Volk muss doch wohl in der Lage sein, sich eine andere Verfassung zu geben mit einem anderen Staatsbürgerbegriff. Das ist der ethnische Volksbegriff. Den zu verwenden zur Beschreibung ist an sich völlig unproblematisch. Aber wenn ich an diesen Volksbegriff eine Folge knüpfe, wie zum Beispiel, dass es Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt, dann verstoße ich gegen die Menschenwürde und obendrein gegen das Demokratieprinzip. Denn das Bundesverwaltungsgericht hatte das ausgesprochen, was im Grunde schon lange offenkundig war. Wenn ich Staatsbürger aus dem Land entfernen will, um die migrantische Wahl zu verhindern, das ist so ein Schlagwort von Sellner, dann nehme ich Einfluss auf die Demokratie. Dann nehme ich Einfluss darauf, wer wählt. Das ist ja genau der Sinn der Sache, diese Leute aus dem Staatsvolk zu entfernen, damit nur noch Autochtone wählen. Und das ist ein Einfluss auf das Demokratieprinzip. Und damit sind wir schon beim zweiten Prinzip, was ein bisschen schwieriger ist. Demokratie bedeutet nicht, dass der am lautesten schreit, das Volk ist und bestimmen darf, sondern Demokratie bedeutet einerseits zwar Anerkennung der Mehrheiten, andererseits aber ein Set von Spielregeln für die politische Meinungsbildung. Spielregeln, die auch Minderheiten vorsehen. Spielregeln, die bedeuten, dass jeder an dieser Meinungsbildung, an der politischen Meinungsbildung teilnehmen darf. Demokratie bedeutet, dass es Opposition gibt, dass es Minderheiten gibt und dass es Rechte gibt und dass jeder sich sicher fühlen darf in dieser Demokratie, in dem politischen Diskurs und nicht willkürlich strafrechtlich verfolgt wird für das, was er politisch mal in der Vergangenheit oder in der Zukunft tun würde. Das ist Demokratieprinzip. Und das ist wahrscheinlich das Prinzip, was am häufigsten missverstanden wird. Denn die AfD nimmt absolut Demokratie für sich in Anspruch. Aber wenn sie in Frage stellt, dass Minderheiten in einem politischen Diskurs Rechte haben und lange Zeit lang sahen sie sich ja in erster Linie als eine Minderheit, wenn sie mit nicht demokratischen parlamentarischen Mitteln versucht, Menschen einzuschüchtern und vom politischen Diskurs fernzuhalten, dann stellt sie die Funktionsweise der Demokratie in Frage. Das sind die Fragestellungen. Rechtsstaatsprinzip ist auf Englisch fast ein bisschen plausibler zu erklären. Das Rechtsstaatsprinzip auf Englisch heißt Rule of Law, die Herrschaft des Rechts. Da kriegen wir Juristen mal feuchte Augen. Das Recht soll entscheiden, was wir tun, was wir nicht tun und nicht irgendwelche Politiker und nicht einfach irgendwelche Machtverhältnisse, die es durchsetzen, sondern der Staat hält sich an Gesetze. Das war eine ganz besondere Errungenschaft, dass nicht der König entscheidet, was zu tun ist, sondern dass der Staat sich selbst bindet an Gesetze, diese Rückbindung an Gesetze. Und das wird immer dann in Frage gestellt, wenn eine Partei, ob sie jetzt AfD oder wie auch immer heißt, die Geltung von Gesetzen, aber auch das System, wie Gesetze durchgesetzt werden, das System von Justiz und Regierung, Ministerien in Frage stellt und sagt, ey, das ist alles überholt, das brauchen wir nicht mal, das kann weg. Soweit. Über diese drei Fragen kann man trefflich streiten und man kann tausende von Belegen sammeln. Und man wird sich dann Fragen stellen wie, aber das sind doch nicht alle verfassungsfeindlich, es sind doch nur ein paar. Wahrscheinlich ist sogar die Mehrheit nicht offen verfassungsfeindlich in der AfD. Das ist auch so ein Argument, was immer wieder kommt. Worauf es ankommt, und das ist die Frage der Zurechnung, ist, prägt das, was einzelne Verfassungsfeinde in der Partei tun, die ganze Partei? Wie viele Verfassungsfeinde verträgt eine Partei? Und da kommt es nicht darauf an, wie viele es sind, sondern es kommt darauf an, werden sie geduldet und welchen Widerstand erleben sie? Das ist Prägung. Das ist der Unterschied zwischen Ausprägung, es kommt vor, und Prägung der ganzen Partei. Die Frage, die man sich also stellt, ist, ist das, was wir an verfassungsfeindlichen Positionen da drin haben, prägend, weil es geduldet oder sogar gefördert wird in der gesamten Partei. Und das kann durchaus arbeitsteilig sein, dass man nämlich sagt, der eine, der hält einfach die Klappe und hält sich sozusagen, hält seine Hände sauber und die anderen machen die Drecksarbeit, bedienen das Vorfeld und die Anhänger und können gewähren. Wenn das der Fall ist, weil die anderen genau diese Position, die verfassungsfeindlichen Positionen dulden und sogar fördern, dann prägt es die Partei. Soweit der Schnelldurchlauf sozusagen über die drei Kriterien, von denen das erste Kriterium wiederum sich aufsplittelt in die drei Teile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Wir hören gerade Ausführungen des Juristen Zhanzhou Yun zu den inhaltlichen Gründen, die bei einem Parteiverbotsverfahren wichtig sind. Er war letzte Woche am 23. Juni in der Franz-Mehlhose zu Gast auf Einladung der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Es gibt hier gleich noch einen kleinen dritten Teil. Darin geht es um die Frage, dass ebenso entscheidend sein wird, wie sich die Partei inhaltlich bis zum Zeitpunkt der Entscheidung, was durchaus einige Zeit dauern kann, entwickeln wird. Wir machen aber hier nochmal eine kurze musikalische Pause.
Aber wisst ihr was? Die Frage, ob die AfD heute verboten werden würde, ist eigentlich eine akademisch sinnlose Frage. Denn die Entscheidung wird getroffen, wenn der Antrag mal auf den Weg gebracht wird durch das Bundesverfassungsgericht zum Zeitpunkt der Entscheidung. Nicht zum Zeitpunkt der Antragstellung, nicht zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, sondern ganz am Schluss, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir haben alles gesehen, wir haben alles gelesen, alle sind zu Wort gekommen in diesem Prozess und der wird eine Weile dauern, weil da werden viele zu Wort kommen wollen, gehört werden, dann treffen wir unsere Entscheidung. Und, liebe Freundinnen und Freunde, die AfD, die dann zu dem Zeitpunkt existiert, wird, da bin ich ganz sicher, nicht die gleiche sein wie heute. Es wird zwei Mechanismen geben, die auf die AfD einwirken. Der eine Mechanismus, man könnte ihn sagen, der Heilungsmechanismus, das klingt fast romantisch, der Demokratisierungsmechanismus. Ihr könnt euch überlegen, wie stark der ist. Das sind die Kräfte, die auf die Kanzlei Höcker hören. Die Kanzlei Höcker aus Köln berät die AfD und sagt denen, Alice, du musst jetzt bitte aufpassen, du darfst das und das und das nicht mehr sagen, das sollst du stattdessen sagen. Du sagst nur noch das, was im Programm steht. Das Programm werden wir aber vorsichtshalber noch ein bisschen korrigieren, aber insgesamt ist das Programm gar nicht so schlimm. Das wird jetzt gesagt und wenn jemand was anderes sagt, dann musst du ihn sofort disziplinieren oder rauswerfen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann man ja mal versuchen. Oder wer auch immer sozusagen diesen Demokratisierungsprozess anführen soll. Vielleicht wird Frau Weidel nicht lange Vorsitzende bleiben, wenn sie es versucht, tatsächlich alle radikalen Kräfte aus der Partei zu entfernen. Denn die Kollegen der Kanzlei Höcker werden sagen, wenn du diese Zurechnung verhindern willst, die Prägung, von der ich eben gesprochen habe, dann musst du dafür sorgen, dass die Leute, die sich schon sichtbar gemacht haben durch ihre verfassungsfeindlichen Positionen, aus der Partei entfernt werden. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das steht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, NPTD3, die Heimat, bei den Zurechnungsregeln. Wenn es Mitglieder und sogar einfache Mitglieder gibt, die verfassungsfeindliche Positionen haben, tragen und die Partei damit prägen, dann muss die Partei darauf reagieren, zum Beispiel durch Parteiausschlussverfahren. Da reicht es nicht aus, oh, wir haben die intern abgemahnt, wir haben denen gesagt, bitte sowas nicht mehr äußern. Man muss so lange darauf einwirken, um demokratisch zu sein, glaubwürdig demokratisch zu sein, dass auch von außen klar ist, okay, diese Verfassungsfeinde haben in dieser Partei nichts mehr zu sagen. Das ist also die eine Kraft. Kann funktionieren. Die andere Kraft wird sagen, wir lassen uns doch nichts sagen von so einem komischen Gericht oder von dieser Verfassung oder jetzt erst recht. Ich meine, ehrlich gesagt, ihr könnt euch das vorstellen, wie diese andere Seite aussieht. Und eine dieser beiden Mechanismen wird die Oberhand gewinnen. Und dieser zweite Mechanismus, der sagt, jetzt erst recht, wir lassen uns nicht von einer Verfassung vorschreiben, wie wir Politik machen, wir haben doch bestimmt die Mehrheit hier hinter uns, die wird die Partei prägen. Wisst ihr, wir machen uns das Gedanken, ist das jetzt prägend, ist es nicht prägend? Wie viel Kreide kann ein Björn Höcke fressen? Wie kann er durchhalten und es anderen Leuten mit Hundepfeifen überlassen? In dem Moment, wo das Verfahren auf dem Weg ist, muss man Farbe bekennen. Da werden sich die einen oder die anderen durchsetzen. Die einen wollen vielleicht ihre Posten behalten, die wollen gerne ein Verbot verhindern, die wollen gerne das, was sie da mühsam aufgebaut haben, erhalten und sei es drum, dass sie dann halt nicht mehr verfassungsfeindlich sind. Und ihr wisst wahrscheinlich besser, wie viele es von denen noch gibt. Und die anderen sagen, nee, egal, mit dem Kopf durch die Wand, wir ziehen das hier durch. Denn die Alternative wäre ja, dass ich aus der Partei entfernt werde. Also dann kapere ich lieber die Partei. Aber dann, meine Damen und Herren, dann braucht man sich keine Gedanken machen, ob das jetzt prägend ist oder nicht. Wenn sich dieser radikale Mechanismus durchsetzt in der Partei, dann kommt es ganz sicher zum Verbot. Da gibt es Zwischenstufen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, aber vielleicht haben die tun dann so und wir fallen dann drauf rein. Das ist das, was die bei der Union sagen. Aber da muss man mal genauer hinschauen. Es reicht nie aus, einfach nur zu sagen, der Höcker hat jetzt aber seit 3 Monaten nichts Verfassungsfeindliches mehr gesagt. Ein Höcker kann in einer überlebenden AfD keine Position haben. Aber eine AfD ohne Höcker könnte demokratisch sein. Ohne Höcker und viele andere, von denen die Partei bisher geprägt haben. Und das ist der Grund, warum ich sage, das möchte ich gerne sehen. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Popcorn bestelle, aber das kann ein interessanter Mechanismus sein, wenn die AfD ernsthaft den Versuch unternimmt, zu überleben. Und ehrlich gesagt, da gibt es keinen schlechten Ausgang. Ich glaube praktisch, dass sich die Partei wahrscheinlich spaltet, wobei ich nicht sicher bin, welcher Teil den Namen behält, ob die dann Blauen heißen oder Freien Sachsen oder was auch immer, weil sozusagen dann der radikale Teil ist. Und wenn das die AfD sein sollte, dann wird der Teil halt verboten oder eine Nachfolgeorganisation. Oh Mann, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber das wäre so der erste Abriss darüber. Und ich freue mich total, wenn ihr da direkt reinhaken wollt. Vielen Dank.
Reingehakt wurde, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Das war ein Teil eines Veranstaltungsmitschnitts vom 23. Juni, also letzte Woche in der Franz-Mehl-Hose. Die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag hat